Ich eröffne jetzt die letzte Fragerunde zu diesem Komplex. Und die erste Frage geht an den Kollegen Abgeordneten Gröning, SPD-Fraktion.
Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ich möchte mir nur zwei Fußnoten zum bisherigen erlauben. Als Haushälter verstehe ich überhaupt nicht, weshalb man bei der Reduzierung von Personalkosten immer nur an weniger Bezahlung denkt. Warum denkt man nicht an weniger Personal? Und was die Grundsatzfrage, die uns beschäftigt, angeht, so möchte ich daran erinnern, es ist Sache der Länder, über diesen Punkt zu befinden und nicht Sache des Bundes. Und wenn die Länder nicht gewillt sind, mehr Ausgabenautonomie zu erreichen und dann auch noch in einer Stufe 2 der Föderalismusreform mehr Einnahmenautonomie, dann ist der Bundesstaat in absehbarer Zeit am Ende. Dann ist die Unitarisierung vollendet. Das möchte ich ganz gerne nur noch mal zu bedenken geben. Ich habe an Herrn Professor Schnapp eine Frage und an Herrn Professor Kempen. Herr Professor Schnapp, Ihre schriftliche Stellungnahme hat sehr deutlich den Handlungsspielraum, eigentlich auch die Sinnhaftigkeit des Vorschlages herausgearbeitet. Sie haben das dann mit Ihrem hübschen Montesquieu-Zitat sehr relativiert. Ich möchte Sie vor dem Hintergrund meiner zweiten Eingangsbemerkung fragen. Macht es nicht Sinn, und zwar gerade wenn man sich mit diesem mit dieser Schlagwaffe des fiskalischen Arguments auseinandersetzen und auf eine muss und sich auf eine zu einer sachlichen Ebene zurückfinden will, macht es dann nicht Sinn zu sagen, ja, Organisation, Verfahren, Artikel 84, Personal, Kompetenzen sind die Kernbestandteile von Staatlichkeit. Und dann geht es an materielle Aufgaben, um die wir ja auch ringen. Ich will sogar einen Satz bemühen, wer bezahlt bei diesem größten Posten der Landeshaushalte, warum soll der nicht auch bestimmen? Das ist eine Frage, die sozusagen nochmal herausfinden will, wie Ihre Stellungnahme zu verstehen ist. Ist es sozusagen nur vertretbar, was wir vorschlagen? Oder macht es nicht auch Sinn? Die möchte ich gerne Ihnen stellen. Herr Professor Kempen, Sie sind Professor für unter anderem ausländisches öffentliches Recht. Gibt es Aufschlüsse über die Dienstrechtsverfassungen anderer föderaler Staaten, ungeachtet unserer deutschen Teilung im Statusrecht zwischen Arbeitsrecht und oder zwischen Tarifvertragsrecht auf der einen Seite, Tarifrecht auf der einen Seite und öffentlich-rechtlichem Dienstrecht auf der anderen Seite? Nämlich unter dem Gesichtspunkt der Dezentralität der Regelung von Kosten und Bezahlung, also der Finanzierung. Danke.
Vielen Dank. Die zweite Frage geht an den Kollegen Abgeordneten Montag, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage zuerst an Herrn Professor Kempen, insoweit anders als in der Anmeldung, und an Herrn Professor Poscher. In dem Gesetzentwurf, in der Vorlage, sprechen wir ja bei der konkurrierenden Gesetzgebung in der Ziffer 27 sehr wohl von zwei verschiedenen Personengruppen. Einerseits geht es um die Statusrechte und Pflichten der Beamten in Ländern, Gemeinden und Körperschaften und andererseits geht es um Statusrechte und Pflichten der Richter der Länder. Diese beiden Gruppen sind durchaus unterschiedlich, während die ersten eine Treuepflicht gegenüber ihrem Dienstherrn haben und von diesem alimentiert werden, haben wir bei den Richtern, die sich unmittelbar aus dem Grundgesetz Artikel 97 ergebende Unabhängigkeit, während die ersten, die Beamten, Landes- und Bundesgesetze sehr wohl auf Anweisung und Anleitung ihrer Dienstherren durchführen, sind die Richter ebenfalls aus Artikel 97 Absatz 1 nur dem Gesetz unterworfen und von jeglichen Aufträgen befreit. Deswegen an Sie beide, meine Herren Professoren, die Frage, wenn es bei den weiteren Debatten hier zur Föderalismusreform dazu käme, tatsächlich die Laufbahnbesoldung und Versorgung der Beamten in die ausschließliche Länderzuständigkeit zu geben, würden Sie nicht empfehlen oder gar es für notwendig erachten, zumindest für die Richter die Einheitlichkeit hinsichtlich der Laufbahn, Besoldung und Versorgung beim Bund zu belassen.
Vielen Dank. Die letzte Frage zu diesem Komplex kommt von dem Kollegen Abgeordneten Wiefelspütz, SPD-Fraktion.
Ich will noch mal zum Bereich der Besoldung Herrn Battis und Herrn Kempen ansprechen.
Nicht zu dem Komplex.
Ich denke, wir sind uns einig, das ist ja hier mehrfach hervorgehoben worden, dass zur Eigenstaatlichkeit der Länder im Bereich von Personal auch die Höhe der Bezahlung gehört. Und Anfang der 70er Jahre ist das mit Zustimmung der Länder an den Bund übergegangen. Heute wollen die Länder das zurück. Ich frage Sie, welches verfassungsrechtliche oder auch verfassungspolitische Argument hat ein Bundespolitiker legitimerweise, wenn die Ministerpräsidenten diese genuine Verantwortlichkeit zurückhaben wollen? Zurückhaben wollen. Kann ich die agitieren? Kann ich sagen, ihr irrt, ihr habt Unrecht? Oder muss ich nicht die Eigenstaatlichkeit der Länder an dieser Stelle respektieren? Ich weiß, dass diese Frage quer durch die Bevölkerung geht. Die Beamtenschaft hätte es gerne weiter beim Bund, die Gewerkschaften. In meiner Fraktion gibt es diese und jene Position, sehr unterschiedliche Auffassungen dazu. Ich persönlich bin der Auffassung, dass wir den Ländern nicht verweigern dürfen, wenn sie etwas genuin in ihrer Verantwortung befindlicher zurück wollen. Wollen. Dann kann ich nicht hergehen und sagen, lieber Herr Stoiber, Sie irren. Ich bin als Bundespolitiker doch wohl gehalten, die föderalen Strukturen ernsthaft zu respektieren, wie ich umgekehrt auch gehalten, die Länder gehalten sind, die Bundesverantwortlichkeit zu akzeptieren. Also es mag ja sein, dass das eine Mode ist. Es mag ja sein, dass das eine Mode ist. Es mag ja sein, dass das damals eine richtige Entscheidung war. Und heute vielleicht eine falsche sein könnte und dass die Länder vielleicht eines Tages das sich wieder anders überlegen. Das wissen wir alle nicht. Ich frage Sie, hat ein Bundespolitiker, ein Bundestagsabgeordneter, der Teil dieser Gesamtveranstaltung Verfassungsgesetzgebung ist, hat der ein Recht, auch mit einer, ich sag mal, verfassungsrechtlichen Legitimation ein Recht, den Ministerpräsidenten, den Ländern, etwas zu verweigern, was genuin ihre Verantwortlichkeit ist, was auch genuin ihre Irrtumsverantwortlichkeit sein kann. Denn natürlich kann dann auf der Länderebene möglicherweise die Dinge so oder auch anders laufen. Ist das ein ausreichender Grund für uns als Bundespolitiker? Ich meine das ganz, ganz ernsthaft. Ganz, ganz ernsthaft. Das treibt mich auch um. Habe ich das Recht, als Bundespolitiker, Herr Battis und Herr Kempen, ich würde das gerne auch andere fragen, darf ich jetzt nicht, haben wir das Recht, den Ländern das zu verweigern? Ich mag da ja persönlich eine Auffassung zu haben, sachlich, fachlich, aber haben wir das Recht, dem Ministerpräsidenten das zu verweigern, wenn Sie das für sich in Anspruch nehmen wollen?
Wir hatten noch eine irrtümlich falsch zugeordnete Frageanmeldung, deswegen gebe ich jetzt für eine allerletzte Frage nochmal das Wort an den Kollegen Abgeordneten Dr. Dressel, SPD-Fraktion.
Danke. Meine Frage richtet sich an Professor Battis und Professor Schnellenbach. Wir haben vorhin die Gründe gehört, aus welchen im Jahr 1971 der 74a in dieser Form geschaffen wurde. Wie beurteilen Sie die Entwicklung seither welche Einflüsse seit 1971 auf diese Gründe sich ausgewirkt haben? Halten Sie die Gründe für genauso aktuell, wie wir es vorhin von Professor Kempen gehört haben? Oder wie stehen Sie dazu?
Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur letzten Antwortrunde zu diesem Komplex. Es beginnt Herr Professor Battis mit den Fragen von Herrn Wiefelspütz und dem Kollegen Dr. Dressel.
Herr Abgeordneter Wiefelspütz, so wie Sie die Frage gestellt haben, kann man Sie natürlich nur sagen, natürlich, Sie haben es entspricht Ihrer Pflicht als eines bundestreuen und länderfreundlichen Beamten, Abgeordneten, entspricht es, Richter war ja auch, entspricht es, letztlich ja. Entspricht es, dass Sie dieses Petitum, diesen Wunsch, diesem völlig verständlichen Wunsch der Ministerpräsidenten nachkommen? Darüber kann man gar nicht reden. Ich habe in meinem Eingangsstatement gesagt, das ist keine verfassungsrechtliche Frage. Das kann man so machen, man kann es auch anders machen. Ich habe einige Gründe genannt, warum ich es anders machen würde. So. Aber jetzt nochmal, weil Sie dieses Pathos Ihrer Notlage geschildert haben. Da möchte ich doch zu sagen, das ist ja nun nicht die Einzelfrage, sondern hier wird ja ein Paket. Hier ist in langen Monaten ist ein Riesenpaket geschnürt worden. Und da gab es ein großes Do und Des. Und das gehört nun mal zum politischen Geschäft, und denken Sie, nicht nur im Vermittlungsausschuss, dass man dann natürlich auch verhandelt über einzelne Punkte. Also das, und im Übrigen natürlich eins, weil Sie sagen, alle Ministerpräsidenten, also der von Mecklenburg-Vorpommern, macht überhaupt nicht den Eindruck, dass er das so will. Und das steht mir nicht zu, so etwas zu sagen. Und der von Schleswig-Holstein, den könnte man auch noch mal genauer befragen. Und ich meine, wenn es hart auf hart kommt, weiß man immer, wie Brandenburg sich entscheidet. Also insofern, naja, wenn es was statt vom Bund gibt, das ist doch so. Und deshalb, also so einmütig ist das Ganze nicht. Aber also ich denke, ich habe Ihre Frage damit hinreichend beantwortet. Und noch vielleicht die eine Bemerkung, das hat ja Herr Schnellenbach richtig gesagt, es ist doch, die Länder hatten doch ganz viele Möglichkeiten in den letzten, seit 1997, und sie haben diese Möglichkeiten fast nicht genutzt. Und vorhin kam das mit den Stellenobergrenzen, hätten sie doch längst streichen können, tut doch keiner. Aber so, und nun, Herr Abgeordneter Dressel, also es ist nicht genau dieselbe Lage wie 1971, weil, das habe ich vorhin auf die Frage von der Fraktion Grünen schon gesagt, es ist ja doch so, damals hatten wir ein Rahmenrecht, jetzt wird es das nicht mehr geben. Dadurch verändert sich die Lage ganz deutlich. Und hinzu kommt eben auch noch eins, dass die Gründe auch damals ja durchaus nicht völlig unumstritten waren, sodass ich jetzt nicht erkenne, dass es deutliche Veränderungen gegeben hat, außer in der wichtigen Frage, es fehlt ein Rahmenrecht, das heißt die Gefahr, dass alles auseinandergeht und unübersichtlicher wird und weniger praktikabel und kostspieliger, die wird dadurch größer. Aber ich ziehe mich jetzt zurück, bin hier als Verfassungsjurist angesprochen, nicht als Verwaltungswissenschaftler, als Verfassungsjurist sage ich einfach, Sie können das machen. Und als Verwaltungswissenschaftler würde ich sagen, wie sie es in der Vergangenheit die Länder gemacht haben, das zeigt, Bayern ist ja eine Ausnahme. Das ist kein gutes Argument dafür, dass man es künftig anders machen soll. Schönen Dank.
Danke Ihnen. Dann kommt jetzt Herr Professor Kempen mit der Antwort auf die Fragen von Herrn Wiefelsbütz, Herrn Gröning und Herrn Montag.
Ja, ich darf mit Herrn Gröning beginnen. Natürlich ist der Blick ins Ausland oft lehrreich, aber wir sind uns ja bewusst, dass wir mit Vorsicht an dieses Thema herangehen müssen. Denn erstens mal sind die Rahmenbedingungen im Ausland stellenweise andere. Und zweitens müssen wir, und das muss man an dieser Stelle doch vielleicht auch mal ganz deutlich sagen, haben wir mit unserem Berufsbeamtentum, und da schließe ich die Beamten von Bund und Länder und Kommunen gleichermaßen ein, eine besondere Stärke in Deutschland. Das muss man ganz klar sagen. Unser Beamtentum in Deutschland setzt sozusagen die Benchmark im internationalen Vergleich. Das will ich mal in aller Deutlichkeit sagen. Und von daher ist es schwierig, jetzt hier im Vergleich Schlussfolgerungen zu ziehen. Richtig ist, das will ich nicht beschönigen oder bestreiten, dass andere föderaler Systeme, wie etwa die Schweiz, Belgien, die Vereinigten Staaten von Amerika, dass dort die Besoldungsverantwortung dezentralisiert ist. Aber genauso richtig ist, dass jedenfalls in den Vereinigten Staaten von Amerika und in Belgien genau dies als Problem empfunden wird. Das muss man auch sehen. Also dort gibt es und gab es schon seit Jahrzehnten eine politische Diskussion mit dem Ziel, sind wir hier eigentlich auf dem richtigen Dampfer oder müssten wir hier nicht doch zu einer anderen Zuständigkeitsverteilung gelangen. Zu Ihrer Frage, wie wollen wir es denn mit den Richtern halten? Ich würde davon abraten, zwischen Richtern und Beamten hier eine Trennung aufzubauen. Natürlich haben Sie recht, wenn Sie darauf hinweisen, dass die Richter eine andere Art der Unabhängigkeit haben. Sie sind nicht weisungsgebunden, sie haben eine verfassungsunmittelbare Unabhängigkeit. Die Beamten haben aber eine parteipolitische Neutralitätspflicht. Also ich meine, es ist hier kein Anlass, wirklich zu differenzieren, sondern man sollte so oder so zu einer Lösung kommen, die Richter und Beamte in gleicher Weise einbezieht. Und schließlich zu der sehr nachdenklichen Frage von Herrn Wiefelspütz, nämlich welches Argument kann man eigentlich den Ministerpräsidenten entgegenhalten, wenn sie im Interesse der Eigenstaatlichkeit der Bundesländer die Besoldungszuständigkeit haben wollen? Das ist in der Tat eine interessante Frage und lassen Sie es mich vielleicht mal so anfassen. Die Handlungsspielräume sind gering. Wenn der Bund die Zuständigkeit weiter behält, dann kann er auch nicht nach oben oder unten beliebig ausschlagen, sondern das Alimentationsprinzip als hergebrachter Grundsatz setzt ihm hier gleichsam natürliche Schranken. Dasselbe gilt aber auch, wenn wir die Zuständigkeit auf die Länder zurückübertragen. Auch sie können natürlich nicht beliebig nach oben oder unten sich bewegen. Es geht also letzten Endes eher um die Frage der Nebeneffekte der Besoldungszuständigkeit. Und einen Nebeneffekt, und ich möchte da nochmal an das anknüpfen, was vorhin Herr Schnellenbach gesagt hat und was hier in der Diskussion immer wieder eine Rolle spielte, ist schon der Mobilitätsgesichtspunkt. Nun können Sie sagen, ja Gott, Mobilität, so viel hat doch da eh nie stattgefunden. Das ist aber erstens nicht ganz richtig und zweitens ist das als Bestandsaufnahme doch eher besorgniserregend als beruhigend. Können wir denn wirklich in eine globalisierte Weltordnung schauen und den Wechsel von einem Bundesland ins andere im öffentlichen Dienst noch künstlich mit Hindernissen versehen? Mir scheint, dass hier der Punkt des Laufbahnrechts und damit des Laufbahnzugangs ganz unglücklich ist, was nun diesen Reformvorschlag der Föderalismusreform angeht. Denn hier und gerade an dieser Stelle werden die Länder sozusagen den Hebel ansetzen, werden das Laufbahnsystem aufbrechen und dann ist ein Wechsel von einem Bundesland ins andere, von Berlin nach Brandenburg, der wird dann nicht mehr möglich sein. Das müssen Sie sich vor Augen halten. Und ich glaube, dass das dem öffentlichen Dienst und dem Berufsbeamtentum insgesamt schadet. Also bei den geringen Handlungsspielräumen, die es für Bund oder auch für die Länder gibt, scheinen mir die besseren Argumente dafür zu sprechen, die Sache doch beim Bund zu belassen.
Vielen Dank. Dann kommt jetzt Herr Professor Poscher mit der Antwort auf die Frage von Herrn Montag.
Ja, Herr Abgeordneter Montag, Sie hatten danach gefragt, ob man nicht zwischen Beamten und Richtern differenzieren solle und ob sich nicht aus der Unabhängigkeit des Richters schon etwas für die Kompetenzverteilung ergibt. Da würde ich Herrn Kempen zustimmen. Ich sehe nicht, dass sich daraus unmittelbar was ergibt. Zur Staatlichkeit der Länder gehört es eben nicht nur Beamte, sondern auch Richter zu haben. Und aus der Kompetenz folgt noch nichts für die Unabhängigkeit. Es wird dann so sein, dass bei der Ausgestaltung der Besoldung der Richter die Unabhängigkeit, in wessen Kompetenz diese Ausgestaltung dann auch immer liegt, eine Rolle spielen kann. Ich könnte mir zum Beispiel bestimmte Formen der leistungsbezogenen Besoldung vorstellen, die für Richter unangemessen sind unter dem Gesichtspunkt der Unabhängigkeit. Aber das sind Fragen der einfach gesetzlichen Konkretisierung dieser Kompetenz, aber nicht der Frage der Kompetenzzuordnung, sodass sich aus der Unabhängigkeit der Richter jedenfalls nicht ergibt, dass man dort einen Unterschied gemacht werden muss. Danke.
Herr Professor Schnapp kommt jetzt mit der Antwort auf die Frage von Herrn Kröning.
Ja, Herr Abgeordneter, mein Montesquieu-Zitat bezog sich nur auf die vorgesehene Ergänzung von Artikel 33 Absatz 5. Ist schon dargelegt worden, juristisch gibt das keinen Sinn. Wenn man eine Metapher suchen wollte, würde ich sagen, Bonbon an Herrn Bull ohne juristischen Nährwert. Politisch gibt das schon einen Sinn. Auch das ist in den Ausführungen von Herrn Battis und anderen Kollegen klargelegt worden. Zweiter Punkt, Organisation, Verfahren und Personal gehören in der Tat zum Kernbestand von Staatlichkeit. Das bedeutet, dass die, ich sag mal, Rückkehr, gleich modifizieren, die Rückkehr in den Zustand von 1971 ja in der Optik der kritischen Betrachter des Artikels 74a eine Verfassungsoptimierung darstellt. Nur haben wir hier keine reine Rückkehr, das hat Herr Poscher auch ausgeführt. Wir haben neue Gesetzgebungskompetenzkategorien. ob unter diesem Aspekt der gänzliche Fortfall einer Rahmengesetzgebung glücklich ist, muss die weitere Zukunft erweisen. Und das ist der einzige Punkt, in dem ich mich als Prophet betätigen will. Vielen Dank.
Der Letzte in dieser Antwortrunde ist Herr Professor Schnellenbach mit der Antwort auf die Frage von Herrn Kollegen Dr. Dreisse.
In der Zeit, als die Zuständigkeiten auf den Bund fielen in der Staatskanzlei in Düsseldorf, von Ministerpräsidentenkonferenz zu Ministerpräsidentenkonferenz Statements machen musste für den jeweiligen Ministerpräsidenten, in denen entweder stand, dass Nordrhein-Westfalen nicht ausgebrochen sei aus der Besoldung im Zusammenhang mit einer Wahl oder sonstigem Druck von außen, oder dass ein anderer zu Unrecht ausgebrochen sei. Das gehörte zu jeder Ministerpräsidentenkonferenz. Die Länder haben damals, ich habe die Materialien noch mal durchgesehen, dem Bund zunächst die Rahmenkompetenz aufgedrängt. Und dann haben sie nicht mal 2 oder 3 Jahre Geduld gehabt zu warten, ob sie greifen würden. Sie waren es leid und haben dem Bund die Vollkompetenz wirklich aufgedrängt. Das ist das richtige Wort. Was ist seitdem eigentlich passiert oder nicht passiert? Die Kassen sind leerer, das hängt aber auch damit zusammen, dass der öffentliche Dienst über alle Maßen hin vergrößert worden ist. Das ist einer der Gründe, einer der ganz wesentlichen Gründe. Was ist nicht passiert und was könnte man machen? Herr Battis hat es auch noch mal wieder gesagt. Unsere Besoldung vernachlässigt den Leistungsaspekt. Und etwas wirklich Innovatorisches wäre, doch mal den Leistungsaspekt stärker zur Geltung bringen. Natürlich jetzt zu einer ganz unglücklichen Zeit, wo die Kassen leer sind. Und insoweit hat dieser Schilly-Sirske-Hesen-Entwurf in die richtige Richtung gewiesen. Es waren keine großen und sind keine großen monetären Anreize, die da im Spiel sind, weil einfach kein Geld mehr da ist, weil über das Alimentationsprinzip schon fast alles ja ausgereizt sind. Es sind kleine Spannen, aber über diese Spannen verfügen die Länder. Und weshalb versuchen sie nicht, diese Spannen zunächst auszuschöpfen? Ich meine, wo etwas Defizitäres ist, wo sich anders ausgedrückt etwas verschlechtert hat seit der Situation von 1971, das ist einmal, dass Möglichkeiten, das Leistungsprinzip zur Geltung zu bringen, über die Besoldung stecken geblieben sind in der Einführung von Ermächtigungen im Bundesrecht, sekundäre Bezahlungselemente einzufügen, von denen die Länder so gut wie keinen Gebrauch gemacht haben. Und das Weitere ist, dass die Kassen leer sind, und sie sind unter anderem leer, weil der öffentliche Dienst über alle Maßen vergrößert worden ist. Und ein weiteres ist hinzugekommen durch die Wiedervereinigung. Wir hatten 1971 nicht annähernd die Probleme im Gesamtstaat, auch mit dem öffentlichen Dienst, die wir jetzt haben, wo neue Bundesländer dazugekommen sind, noch immer haben. Die Divergenzen zwischen den Finanz- und Wirtschaftskräften seinerzeit 1971 waren nicht näherungsweise so groß, wie sie es jetzt sind. Sodass, ich komme auf meine These zurück, es nicht so sehr eine Frage ist, ob es zur Eigenstaatlichkeit der Länder gehört, letztlich Besoldung und Versorgung wieder in den eigenen Griff zu bekommen. Das mag schon sein, aber die Reihenfolge spielt eine Rolle. Der erste Schritt muss sein, die Länder erstmal zu Existenzen zu machen, die mit Besoldung und Versorgung umgehen können. Und das ist, wenn ich auf Ihre Frage, wie viel zurückkommen darf, methodenwidrig. Das ist meines Erachtens ein Anliegen des Bundes, dass man zunächst einmal Länder schafft, die mit Besoldung und Versorgung, mit Zuständigkeiten, die ja auch eine Last sind, selbst wenn die Ministerpräsidenten sie vorübergehend mal anders sehen, nicht? Fertig zu werden.